Meine in Christo geliebten Geschwister, wir danken unserem Vater im Himmel, dass er uns hat hier 8 Tage unter seinem Wort zusammen sein lassen. Nur nebenbei, es geht nicht um meine Worte, die könnt ihr vergessen. Es geht um das Reden des Christus in seinem Wort durch ein Gefäß, weiter nichts. Es ist immer wichtig zu wissen, dass die Botschaft, die von hier verkündigt wird, nicht ein Produkt der Leute ist, die ein paar gescheite Gedanken gemacht haben, sondern es muss die Grundlage der Verkündigung, das geschriebene Wort sein und bleiben. Ja, das Thema oder anders ausgedrückt, dieser Wortdienst ist ein kleiner Ausschnitt aus einer Themenreihe, die ich in Dorf Chemnitz begonnen habe, wo wir ja noch mittendrin sind. Und diese Themenreihe ist überschrieben worden, die Entfaltung der Herrlichkeit Gottes im Ablauf der Zeitgeschichte. Und das, was wir heute machen, ist eigentlich ein Vorgriff. Wir sind nämlich in den letzten 3 Versammlungen über das Thema die Himmel herrschen nicht hinausgekommen. Und jetzt schließe ich einfach an die Herrlichkeit oder das Evangelium der Herrlichkeit. Liebe Geschwister, von dem Programm Gottes, die Himmel herrschen, bis zur Offenbarung des Geheimnisses der Herrlichkeit gab es einen weiten Weg. Den müssen wir heute Abend überbrücken, ich sage es nur, weil das zu lange dauern würde. Und wir sind also mit diesem Thema beschäftigt, das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Kein Begriff ist in dieser Woche so viel und so oft genannt worden wie der Begriff Herrlichkeit. Und dann und wann müssen wir diesen Begriff auch uns und anderen erklären, was wir denn damit meinen, wenn wir von Herrlichkeit reden. Verstehen wir? Oft reden wir Begriffe, wenn der andere mal fragen sollte, da wissen wir gar nicht, was wir antworten sollen. Aber deshalb sind wir ja heute Abend beieinander, auch uns selber zu hinterfragen, aber grundlegend das, was die Schrift unter dem Begriff Evangelium der Herrlichkeit versteht. Herrlichkeit? Was ist das? Ist das eine statische Größe, wie die Schöpfung, die Reiche und die Herrlichkeit des Kosmos? Wir fragen und müssen oft fragen, wenn wir die Schrift lesen. Sonst erstarren wir in einem System, konstruieren einfach Dinge, die nicht abgedeckt sind. Ist die Herrlichkeit, von der wir reden, die gleiche Herrlichkeit, die Satan unserem Herrn in der Versuchung anbietet? Ich zeige dir die Reiche und ihre Herrlichkeit, und zwar die Reiche des Kosmos. Ist das die gleiche Herrlichkeit, von dem wir heute reden wollen? Ist Herrlichkeit wie ein Haus oder wie ein Auto? Für viele ist das Auto ein Stück Herrlichkeit. Oder eine Ferienreise nach der Südsee? Oder kann es auch mit unserem irdischen Leben verglichen werden? Ist da Herrlichkeit? Liebe Geschwister, wenn wir uns anschauen und ein klein wenig hineinschauen würden, was für chemische Prozesse in unserem Leben ablaufen. Die Ströme im Hirn und dann die Tätigkeit der Niere und der Magen und was da alles funktionieren muss, damit wir auf den Beinen bleiben. Damit wir gesunde Gedanken können, denken. Liebe Geschwister, wir haben fast das vergessen. Der Psalmist sagt, wie ausgezeichnet, wie unübertroffen, wie wunderbar wir gemacht
sind.
Liebe, das haben wir vergessen. Und mit 80 Jahren geht ja nicht mehr sehr viel. Aber schon wenn wir unsere Beine früh aus dem Bett hängen und uns dann ein Stück in Bewegung setzen können, liebe Geschwister, was ist das für ein Geschenk? Manche können es gar nicht mehr. Und wir nörgeln oft für das und das herum. Herrlichkeit inmitten einer vergänglichen Schöpfung. Wunderbar, kostbar. Ist das die Herrlichkeit? Ja, das wäre schon eine gigantische Größe, aber eben doch vergänglich und manchmal ganz erbärmlich. Ja. Was nehmen wir von einer solchen Versammlung oder meinetwegen auch von solchen Bibeltagen mit nach Hause, wenn wir von Herrlichkeit Gottes reden? Immer einmal stehen bleiben, auch bei einem Bibelvers. Wir eilen beim Lesen hinweg. Ich merke das immer wieder. Fliegt dann das alles wie ein Luftballon davon, wenn wir uns morgen auf den Weg machen? Ja, kann man das, was wir 8 Tage gehört haben, können wir das konservieren? Wäre ja schön. Wie auf einer Festplatte jetzt. Das wird aufgenommen. Wird aufgenommen. Und das wissen wir manchmal, dass die Festplatten unserer Aufnahmekapazität auch voll sind. Gestern sagt mir jemand, bei mir passen in dieser Festplatte noch 2 Vorträge rein, sonst nichts. Wir sind eben begrenzt. Und es wäre allzu schön. Im Rahmen der Technik ist das ja gut. Entweder wir fangen an und löschen eine ganze Portion raus. Super, wenn das möglich wäre. Und der Heilige Geist hat die Fähigkeit, aus unserem Leben Angeschwemmtes herauszulöschen. Liebe Geschwister, wenn wir mit diesem Dreck, mit dem wir gekommen sind, auch nach Hause fahren, dann müssen wir fragen, was hat der Heilige Geist eigentlich in uns tun können? Herausschwemmen. Und wenn Festplatten voll sind, dann gibt es ja nur eins, man nimmt sie raus und macht eine andere rein. Wenn das ginge, bei uns, die Festplatten, die voll sind, ist ja oft nur Müll drauf, auszuwechseln, neue einzuwechseln. Ja, also ist es ein Geschenk, dass wir 8 Tage Information in uns aufnehmen können, hier und dann, wenn es der Heilige Geist fertig bringt, das hier oben hinunter, vom Bewusstsein in das Unterbewusstsein zu bringen. Weil wir im Alltag 80-90% von dem Unterbewusstsein gesteuert werden. Liebe Geschwister, von wegen. Wir denken immer, wir haben unser Leben im Griff, im Ablauf. Tun aber in den Entscheidungen oft, was tief eingelagert ist, im Unterbewusstsein. Und da müssen wir auch manchmal unseren Herrn bitten, Herr, schaff Ordnung. Nicht nur hier, sondern in den tiefsten Quellgebieten unseres Seins. Das ist so wichtig, dass nichts abgelagert bleibt. Schaff du Ordnung, wir haben keinen Zublick über das, was unten abläuft. Das geht nur übers Bewusstsein. Und deshalb sollten wir das kleine Spektrum, was uns zur Verfügung steht, das Bewusstsein, auch etwas kontrollieren. Dass nicht unbeabsichtigt Dinge in uns hinuntersacken, die uns belasten. Also geben wir unser Unterbewusstsein die tiefsten Quellgebiete unserer Gedanken und unseres Seins frei für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und seines Wortes. Haben wir verstanden? Nicht nur, was wir begreifen, denn der David sagt sogar mal, Herr, vergib mir meine unbewussten Fehler. Die kriegen wir gar nicht mit, wenn wir andere verletzen und schädigen. Das ist also Geist, Seele, Leib, alles, was da aufgebaut ist. Also wir hatten gefragt, kann man das konservieren oder einwickeln oder wie wir heute Abend oder morgen früh die Dinge in den Koffer packen. Können wir das? Das geht also sehr, sehr schlecht. Kann man eine unzerstörbare und eine unvergängliche Lebenssubstanz, kann man die eben mit sich herumtragen? Ja, das dürfen wir und das sollen wir. Jedenfalls kann es nicht nur mit einer nicht zu vergleichenden Statik von Macht und Stärke zusammenhängen, Evangelium der Herrlichkeit, sondern mit einer dynamischen Lebensenergie, sagt beides, Statik, Festigkeit und Dynamik. Nicht, dass wir erstarren, sondern dass in uns etwas wird, dass in uns sich etwas verändern kann. Also eine Lebensenergie, die von Gott, dem Schöpfer, dem Vater und dem Sohn seiner Herrlichkeit ausgeht. Eine bewegende und eine sich verändernde Gottesenergie. Das Wort ist also, ich hatte es mal angedeutet, das ist nicht nur eine Kraft, eine stehende Kraft, unbeweglich, so steht es da, sondern eben auch etwas, was sich verändern lässt. Und wenn das wahr ist, dass der Christus, ist das ein Geschenk, nicht durch Sakramente und unsere Taten und Überlegungen, sondern ganz allein durch Glauben ein Vertrauen in unseren Herzen wohnen darf und wird. Durch Glauben allein in uns Wohnung genommen hat. Dann, was ist dann? Dann trägt jeder wahrhaft Gläubige dieses Unzerstörbare, dieses Unverwesliche, das ewig bleibende Gottesleben der Herrlichkeit in sich und mit sich herum. Diese Herrlichkeit, der Christus, den tragen wir mit uns herum. Mag doch passieren, was da passieren kann mit uns. Diese Herrlichkeit, liebe Geschwister, zieht nie wieder aus. Auch wenn wir fallen, fällt diese Herrlichkeit und der Christus mit uns. Wichtig zu wissen, im Alten Testament war die Shechina, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes im Tempel vorhanden. Und dann lesen wir, und die Herrlichkeit Gottes zog aus. Und dann, was macht sein Mann dann? Dann feierte man weiter im Tempel Gottesdienste, in aller Tradition, und hatte gar nicht gewusst, dass die Herrlichkeit Gottes ausgezogen ist. Liebe Geschwister, wir durchleben Täler und Dunkelheiten, dann sollten wir uns erinnern, die Herrlichkeit, die Shechina, der Christus zieht nicht wieder aus, bis er das zusammengefallene Haus am Ende hinüberträgt zum Ziel seiner Bestimmung. Ja, diese Herrlichkeit, die tragen wir mit uns herum, auch heute Abend. Ich sehe das euch nicht an. Und ihr seht mir es auch nicht an, aber ich weiß es. In euch drin ist diese verborgene Herrlichkeit. Manchmal strahlt sie hindurch. Strahlt sie hindurch in einem Gespräch und wir merken, ha, das ist etwas anders, ob ich mit irgendeinem Dorfbewohner oder Arbeitskollegen rede oder mit einem der Träger nicht nur des Geistes, sondern dieser strahlenden Herrlichkeit ist. Liebe Geschwister, wenn wir uns begegnen, und es gibt da Menschen, die haben nicht sehr viel Gelegenheit mit solchen, die Bibel sagt, Heiligen. Also liebe Geschwister, bitte, das sind weiter nichts als Leute, die Gott abgestellt hat, nichts Besonderes, von Natur aus gleich wie die anderen. Heilige sind Leute, die Gott abgestellt, herausgestellt hat, eben für sich. Mit denen macht er etwas ganz Besonderes. Und so sitzen wir beieinander als Heilige. Und wenn man sich dann trifft, bei uns ist das nicht ganz so schlimm, im Dorf. Und da haben wir viele Geschwister, wo wir uns treffen können. Aber es gibt Leute, denen tut es gut, wenn sie nach Monaten einen treffen, in denen sie in die Augen schauen dürfen und sagen, ich habe ein Stück verborgener Herrlichkeit Gottes geschaut. Liebe Geschwister, tun wir uns diesen Dienst. Als Paulus die Brüder in Ephesus sah, da fasste er Mut. Mut, weil er sie sah. Es ist ein Teil von der werdenden Herrlichkeit in ganz üble Gestalten geformt. Ja, wir haben die Herrlichkeit mitgebracht. Was bringen wir noch mit? Was bringen wir noch mit? Sagt's doch, unser ungekreuzigtes Ich, das bringen wir auch mit. Tun wir ja nicht so, als würde bei uns nichts passieren. Liebe Geschwister, diese Frömmigkeit, alles im Herrn und in Christo, und es stinkt ganz gewaltig dahinter, sind wir doch offen, ganz offen. Ja. Oder haben wir das uns rauben und zuschütten lassen, was uns schon jahrzehntelang verkündigt wurde und bekannt ist? Da ich nun nicht mehr, aber in den vergangenen Jahren viele Gemeinden und ausschließlich heißgeschichtliche Gemeinden, also die daran ausgerichtet sind, kennengelernt habe. Gemeinden, die schon 100 Jahre existieren, zum Beispiel die Hasenheide in Berlin, über 100 Jahre. Ja, und viele andere. Da habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich vor ihnen stehe, abgestanden. Vielleicht auch tot gepredigt, weil wir uns ja an alles gewöhnen können. Auch an dieses Evangelium können wir uns gewöhnen. Wir hören zwar, aber die Energie, das Rema, das in uns hineinsprechende Wort Gottes, ja, sieht man kaum aus dem Angesicht hervorleuchten. Jahrelang ist es verkündigt worden. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Hörergemeinde auch nach einer Stunde wortgemäßer und geistbevollmächtiger Verkündigung nicht mehr davon erreichbar ist. Ich meine jetzt nicht euch. Ich habe vor Versammlungen gepredigt. Da wusste ich, ich bin ganz allein. Als säße niemand da. Niemand da. Und dieses Gespür sagt mir dann auch, abends, der Annemarie sagt sie, Fadi, du warst heute ganz allein mit deiner Verkündigung. Und dabei waren eigentlich Menschen mit diesem Evangelium da. Ja, wir werden nicht mehr davon erreicht, weil Fremdes, nicht mehr zu ihm Gehörendes, das Herz erfüllen kann. Auch Menschen in Christo sind angreifbar und versuchlich, und sie bleiben es ja. Und wenn das gegenwärtige Geschehen und die Ereignisse und die Wucht und Dynamik der Abläufe in das Zentrum unseres Herzens gelangen, dann haben wir Mühe, dieses Evangelium hindurchzuretten. Jeder lebt zu seinem frommen, gewohnten Trott für sich und seiner selbst. Natürlich in der gewohnten Frömmigkeit. Ist doch nicht auszuhalten. Mal drüber nachgedacht. Der Apostel Paulus verabschiedet sich von den Gemeinden, denen er die Briefe geschrieben hat. Und dann stellt er fest, von mir haben sich alle abgewandt, die in Asien sind. Die sind nicht gottlos geworden, nein. Die sind religiös in Betrieb gebracht worden und sind darin vollständig befriedigt. Nein, uns fehlt nichts. Der Simson war ein Geweihter Gottes. Ein Geweihter Gottes. Und dann wich die Kraft Gottes von ihm. Und dann lesen wir, und Simson wusste nicht, dass die Herrlichkeit aus seinem Leben geschieden war. danken wir, auch wenn es uns nicht zumute ist, dass die Herrlichkeit des Christus und seines Wortes in uns bleibt. Woher wissen wir das? Das hat Paulus gesagt. Ihr könnt vieles machen, sicherlich. Ihr könnt auch untreu werden. Auch unglaubwürdig könnt ihr werden. Aber ich bleibe im Gegensatz zu euch treu. Denn verleugnen kann ich mich nicht. Verstehen wir? Uns geht's doch nicht wie die vielen Christen, die denken, bei jeder Schandtat werden sie wieder in die Finsternis hineingestellt. Wir bleiben, das ist der Stand in Christo, 2 Stunden. Tief einprägen, manchmal die Bibelstellen nochmal nachschlagen. Ich sag nur, dieses Evangelium ist mit Leidenschaft verbunden. Nicht nur so mal, ja, ja, ein Bruder hat es sogar so formuliert, die Herrlichkeit des Christus und die Zielvollendung der Allversöhnung, das ist wie auf der Torte das Sahnehäubchen. Das kann es doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Leidenschaft und ein brennendes Herz für den Christus und sein Evangelium, das sieht eben etwas anders aus. Herrlichkeit ist ja auch nicht ein in Zukunft gewandter und im Nebel verhüllter Job. Etwas nach dem Motto, wir haben das Lied im Männerchor gesungen. Wir ziehen, die Heiligen ziehen ein, droben ein bei dem Herrn mit Herrlichkeit. Das war ein mächtiger Gesang. Wir ziehen droben ein hier. Nein. Sondern Herrlichkeit, Zukunft. Herrlichkeit ist das Fundament und die Grundlage eines jeden Glaubenden und einer jeden Gemeinschaft der Heiligen. Können wir zustimmen? Ja. Sag doch mal was. Wir stimmen zu. Sitzen doch nicht nur da, sondern werden von dem Evangelium mitgenommen. Ich frage einmal, weil wir uns... Liebe Geschwister, wenn wir aufhören, uns zu hinterfragen, da werden wir ganz stolze Rübel. Ja, die nur hochmütig über andere herabschauen. Hinterfragen wir uns ruhig. Leben wir von dieser Wortsubstanz? Kann uns diese Zufuhr von Gottes Energie aus der natürlichen, seelischen, fleischlichen Natur herausführen? Oder sehen wir gar keine Notwendigkeit und haben keinerlei Bedürfnis, uns verändern zu lassen? Ist das alles, was Gott uns zugesagt hat? Um es als Evangelium zu besitzen, und zwar ganz bewusst. Oder, und das ist zumeist der Fall, nehmen wir das Evangelium der Herrlichkeit als zusätzliche Bereicherung, dass unser äußeres Leben gelingt. Das reicht dann. Es reicht nicht. Das kann nicht reichen. Dass aber die Herrlichkeit des uns geschenkten Evangeliums und des neuen Lebens nur erfahrbar wird, wenn das Alte, zur Ich-Natur gehörendes Sein und Leben am Kreuz sein Ende gefunden hat. Das ist mir mit 15 Jahren in dem Heft von Georg Steinberger aufgegangen. Der Weg dem Lamme nach. Nur Schlachtschafe gehen in diesem Stall. Ja, wenn es zusätzlich noch eingewechselt werden kann, super. Vergebung meiner Schuld, ich werde entlastet von meinen Schandtaten und kommt noch eine Zusage in den Himmel, fantastisch. Und manchmal hat man ja den Eindruck, man predigt Evangelium der Herrlichkeit, nee, brauche ich nicht. Mir reicht das. Mir reicht das. Was sagt man? Das ganz einfache Evangelium. Und da denkt man, man ist demütig. Das ganz einfache Evangelium. Und ohne geht nur eins auf Kosten des anderen. Und ohne unsere Einwilligung und unser Ja wird nichts verändert. Weshalb? Weil der Heilige Geist die Herrlichkeit des Christus nicht in uns hineinzwingt, hineinprügelt. Das macht er nicht. Auch in diesem Stück, darf ich das sagen, wird kaum gebraucht, lassen wir es zu. Wir lassen es zu und sind einverstanden, dass solche Veränderung, solches geschehen kann. Oder wir behindern und betrüben das Werk des Heiligen Geistes, sein Werk zu vollführen und den Christus in uns zur Ausgestaltung bringen zu lassen. Das ist ja der Prozess. Und deshalb haben wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen, weil wir das nicht zustande bringen. Er macht das Werk, die embryonale Zeugung göttlichen Lebens in uns wird wachsen. Es muss reif werden, so reif, dass der Christus seine Gestalt, ein Mannesalter, in uns zur Gestaltung kommt. Der Johannes der Täufer, hat so eindringlich uns gesagt, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das ist ganz einfach. Aber das ist keine Automation. Und das zwingt unser Herr auch nicht in uns hinein. Er vergewaltigt da nicht, sondern die Liebe kann warten, bis wir endlich sagen, hier hast du einen Schlüsselbund. Hier hast du einen Schlüsselbund. Und zwar für eine Dachwohnung, Dachgeschoss. In Bayern heißt das anders. Nein, in Wittenberg heißt das. Wie heißt das, der Boden?
Bühne.
Ja, das ist ja super. Ja, der Boden oben, wo wir Rumpelsachen abstellen, ist eine Bühne. Super. Eine Bühne ist das. Da guckt der Heilige Geist auch rein. Nicht nur in unser Herz, sondern auch auf die Bühne, was da abgestellt wird. Ja. Und auch das Untergeschoss, alles. Hier heißt, ich habe in meinem Leben, wenn ich mein Leben selbst in die Hand genommen habe, nur Mist gemacht. Hier hast du einen Bund. Ich hab's satt. Und heute sollten wir soweit sein, dankbar zu sein, dass wir nicht immer das tun müssen, was wir wollen. Verstehen wir? Ich habe manchmal gesagt, tut, was ihr wollt, weil wir es sowieso machen. Dankbar zu sein, nicht mehr das zu tun, was wir wollen, sondern den in uns gestalten lassen, dass das herauskommt, was ihm wohl gefällt. Es tut so wohl, liebe Schwester. Und mein Herz ist ganz sehr voll, euch das bezeugen zu können. Ja. Vielleicht können wir ein paar wenige Zeugnisse aus der Schrift hören. In Johannes 1,14 lesen wir das Wort, das wissen wir ja, hier steht Logos, ist ja männlich im Griechischen, der Logos ist der Christus. Der Christus. Und dieser Christus ward Fleisch. Also wie das zugegangen ist, das ist nicht zu fassen. Aber ich habe mir eben auch Gedanken gemacht. Ich muss das abschneiden. Er wurde Fleisch und wohnte. Wo wohnte er? Kann mir mal jemand sagen, wer der uns ist? Können wir doch. Haben wir schon 60 Jahre, lesen wir den Vers. Der uns, das waren die Jünger in Israel. War dann sonst? Er wohnte in Israel. Er zeltete unter seinem Volk. Er wohnte unten unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Nicht wir, sondern die Jünger damals. Und was haben sie angeschaut? Die Herrlichkeit eines einzig Gezeugten. Halten wir auf mit eingeboren. Ja, und wenn ich jemand frage, was hast du gelesen? Keiner kann es erklären, was eingeboren heißt. Steht auch gar nicht da. Aber als Kind habe ich immer gedacht, eingeboren, das ist wie die Neger in Afrika, irgendwo monogenes, der einzig Gezeugte. den haben wir angeschaut in seiner Herrlichkeit. Und vor 2000 Jahren war das so. Da war er wirklich der einzig Gezeugte. Heute ist er es nicht mehr. Weshalb nicht mehr? Weil die Liebe Gottes nicht nur einen Sohn haben wollte, sondern viele Söhne. Und sie sind in dem gleichen Geist vom Vater in das gleiche Leben gezeugt. Und jetzt hat es seit der Auferstehung Christi eine Vervielfältigung gegeben. Dieses neu gezeugten göttlichen Lebens, wie sein Sohn. Die gleiche Herrlichkeit besaß er, die gleiche. Mache ich mal einen Klammer. Merke ich gerade, das kann gar nicht stimmen. Merkt ihr, während ich predige, und das ist mein Ringkampf, dass ich den Herrn bitte, gebunden zu bleiben an sein Sprechen, während ich rede zu mir. Das merke ich hier. Er hat die gleiche Herrlichkeit besessen wie der Vater, weil er aus dem Vater heraus gezeugt wurde. Und das voller Gnade und Wahrheit. Sicherlich, aber in seiner körperlichen Darstellung, da hat er Fleisch angenommen und war ein Mensch wie wir. Er kam von außerhalb in den Kosmos hinein und trug trotz seiner irdischen Leiblichkeit doch das Wesen und die Substanz der Herrlichkeit seines Vaters in und an sich. So können wir es mal formulieren. Das war aber nur ein Schatten von dem Wesen einer nicht zu beschreibenden Herrlichkeit. Wie wird das erst sein, wenn dieser erhöhte und zur Rechten der Majestät sitzende in Herrlichkeit und Pracht und Gottes Energie wieder zurückkommen wird? Dann wird es anders sein als der Jesus von Nazareth. Sind wir einverstanden?
Ja.
Das ist eine völlig andere Herrlichkeit oder eine erweiterte Herrlichkeit. Und das nicht nur er allein, sondern diese Wiederkunft wird mit seiner verherrlichten Gemeinde geschehen. Liebe Geschwister, mal daran denken, wenn wir aus unserem Klagen und unserer Ohnmacht an einen solchen Vers erinnert werden. Wir erscheinen mit dem verherrlichten Christus in einer Einheit sichtbar als Messias und Israel, als Messias und König für Israel. Können wir das denken? Und können wir das aushalten? Lassen wir doch einmal diesen Blick, wenn wir zu Hause die Bibel lesen, auf uns wirken. Und ihr werdet staunen, wie diese Aussage seines Wortes in uns Veränderungen bringt. Wenn das stimmt, wenn er kommt in der Herrlichkeit des Vaters und wir sind so herrlich gemacht, dann wissen wir doch, wie viel sich noch bei uns verändern muss, bis wir passend sind. Und ich freue mich auf diesen Prozess. Wenn es dem Heiligen Geist hier nicht gelingt, dann weiß ich, er macht's drüben. Bei diesem Gemeindegericht, was der Sohn allein mit seiner Gemeinde macht. Dann wird alles richtig gestellt. Es wird herausgenommen, was falsch ist. Und wir werden passend gemacht in jeder Phase. Das war ein Bild, was du gestern gebracht hast. Die Zelle. Jede Zelle. Und wir haben Milliarden von Zellen in uns. Und jede Zelle besitzt die Struktur. Die Struktur und die Planung. Alles, was mit unserem Leben in der physischen Weise abläuft, ist gleichgeschaltet. Die Programmierung ist in jeder Zelle drin. Sie ist gleichgeschaltet. Gleichgeschaltet in dem einen Leib. Und wenn eine Zelle mal nicht in dieser Programmierung läuft, sie sich nicht unterordnen kann und alleine wachsen will, wisst ihr, was wir da für eine Bezeichnung haben?
Krebs.
Krebs ist eine Zelle, die sich nicht mehr unterordnen kann im Gesamtorganismus. Sie wächst für sich allein, unkontrolliert. Und manchmal spricht die Schrift auch von Krebsgeschwüren innerhalb der Gemeinde. Deshalb meine ich, liebe Geschwister, wir, die wir von Haus aus unpassend sind, in jeder Phase, wir werden passend gemacht, zellmäßig in der Struktur, in der Planung, in der Lebensenergie, wie der Christus das Haupt. Ich freue mich auf diesen Augenblick. Ich habe manchmal gemeint, es wird hier unten passieren. Ich habe es aufgegeben. Der Streit und die Auseinandersetzung und die Verdächtigung gegen, was kann einen die Luft nehmen? Glauben wir hindurch und hinüber, was geschrieben steht. Ich wünsche, dass wir viel mehr in dieser Substanz seines Wortes den Tag durchleben. Wenn er aber, so sagt Paulus, er, der Christus, geoffenbart werden wird vom Himmel, dann, was passiert, dann werden wir zusammen mit ihm offenbar werden, und zwar in der gleichen Herrlichkeit, wie der Christus unser Haupt. Evangelium ist eine Frohbotschaft, die gibt es in keiner Schaubude. Und wir können Vermögen ausgeben, die Inseln und Südseeinseln und alle Welten im Urlaub zu besuchen. Wir kommen genauso arm wieder zurück, wie wir raus sind. Das ist es, Herrlichkeit. Herrlichkeit zusammen mit Christus. Auch wenn wir das noch nicht sehen, aber der Anbruch und die Sehnsucht ist darauf ausgerichtet. Die Jünger des Herrn waren ja ganz auf das Sichtbare und Irdische eingestellt. Wissen wir. Also, der Herr tadelt ja manchmal. Wenn ich hier weggehe, dann wisst ihr ja, wohin ich gehe. Da sagt ein Jünger, wir wissen nicht, wo du hingehst. Da sagt er, was? 3,5 Jahre bist du mit mir herumgerannt und weißt nicht, wo ich hingehe? Etwas zu wissen, was mit dem Christus da geplant ist. Wie viel haben da Interesse? Die rennen nicht nur 3,5 Jahre, schon 20, 30, 40, 50 Jahre hinter dem Herrn hinterher und wissen nicht, wozu sie gesetzt sind. Und der Christus auch. Die Jünger waren auf das Sichtbare eingestellt. Auf dem Berg Tabor waren sie so malatt und so fertig, so müde und kaputt, dass sie auf der Bank eingeschlafen sind. Gut. Als sie völlig aufgewacht waren, wahrscheinlich war es der Lichtglanz Gottes. Als sie aufgewacht waren, ja, da sahen sie die Herrlichkeit und den Sohn Gottes. Und die Herrlichkeit war so stark, dass sogar die Gewänder und die Kleider von unserem Herrn, also die Stofflichkeit, die Materie, mit verwandelt wurde. Alles leuchtete und glänzte wie die Sonne. Ja. Und dazu kam ja noch der Mose. Der Mose und der Elia in ebenso gleicher Herrlichkeit. Und da frage ich, wo mögen die nur hergekommen sein? Fragt ihr euch auch? Und wo sind sie dann die wieder hingegangen? Also hier bekamen die Jünger einen Blick in eine für uns nicht zu beschreibende Wirklichkeit. Eine göttliche Dimension. Und ich habe versucht, euch das ein klein wenig darzustellen, hat aber keine Zeit dazu. Mit dem Bibelhaus, den unterschiedlichen Offenbarungsebenen, Materie, Pflanzen, Tiere, Nationen, Menschen, Israel-Gemeinde sind unterschiedlich. Sind unterschiedlich. Und die Herrlichkeit und die Entfaltung der Herrlichkeit ist auch auf der jeweiligen Ebene auch unterschiedlich. Eine göttliche Dimension damals auf dem Berg Tabor durchbrach die Zeitlichkeit, die Vergänglichkeit, die Stofflichkeit und setzte und verklärte alles in das leuchtende und strahlende Bild der Herrlichkeit Gottes hinein. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie klein und bedeutungslos da unser persönliches Leben wird, wenn die Gegenwart Gottes uns erreicht und uns verändert? Und nur sie allein kann uns verändern und aus diesem Krampf und der Wucht der Verführung und Bezauberung herausführen. Da können wir auf alles verzichten. Und wählen lieber unseren Wohnort in einer baufälligen Hütte, die aber von der Herrlichkeit und Gegenwart des Christus ausgeleuchtet wird, als in Palästen dieser Welt zu wohnen. Habt ihr mich verstanden? Das werden wir lernen, aber nur in diesem Blick. Sonst ist es ein ganzer Krampf.
Unser Leib ist eine solche baufällige Hütte.
Ja, erstens ist der Leib eine baufällige Hütte, aber auch unsere Entscheidungen und unsere Auswahl, die wir im Ablauf des Tages vollführen, ist also darauf ausgerichtet, wo wollen wir zu Hause sein? Ich meine jetzt innerlich, wo wollen wir zu Hause sein? Da gibt es so ein Lied, Manfred, das hast du uns mal vorgetragen, mit den Palästen. Wir wohnen nicht in Palästen. Ich weiß das nicht mehr. Von Adolf Heller. Lass mal's jetzt sein. Der Petrus, wie sagt der Petrus? Was sagt der Petrus? Fabelhaft. Das ist schön, ist das. Hier wollen wir wohnen. Hier lasst uns doch mal drei Hütten bauen. In dieser Umgebung fühle ich mich ganz wohl. Drei Hütten bauen. Ja, merken wir hier, wie sich Lebensideale, ichhafte Vorstellungen verflüchtigen und eine andere Bewertung bekommen? Da war das dem Petrus egal hier unten. Hier wollte er bleiben. Hier wollte er eine Hütte haben. Oder wir schauen noch eine Aussage in Johannes 17 an. Da bittet der Herr seinen Vater, ihn mit der Herrlichkeit auszustatten, die er scheinbar nicht hatte, die er aber besaß vor Grundlegung des Kosmos. Deshalb habe ich vorhin gehalten, dass die Herrlichkeit hier auf Erden nicht die gleiche war, die er beim Vater hatte. Demzufolge hatte unser Herr hier auf Erden, in seinem irdischen Zuhause eine andere Herrlichkeit, wie er sie bei dem Vater zuvor hatte. Und in Vers 22 lesen wir da, und die Herrlichkeit, die du mir, Vater, gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Das war auf der Ebene Israels. Diese Herrlichkeit, völlige Einssein, Einssein. Dann frage ich immer wieder zurück, haben oder besitzen wir diese Herrlichkeit? Können wir uns von dieser bereitgestellten Substanz gegenwärtiger und zukünftiger Herrlichkeit verändern lassen? Es gibt vom Vater keine andere Botschaft. Oder wir sind eben halt nur fromme, religiöse Typen, die sich interessieren, auch für den Ablauf der Äonen. Und unsere Claudia sagt manchmal, Fadi, ich fürchte manchmal, es gibt ich weiß jetzt nicht, Erkenntnisliebhaberei. Nicht falsch verstehen. Alles wissen zu wollen, wie das alles abläuft.
Ja.
Und die treiben Liebhaberei. Die können sich ergötzen, Gedankenzusammenhänge in der Schrift zu erkennen und sie dann auch weiterzugeben in der Predigt. Manchmal ist das weiter nichts als Liebhaberei, aber keine Veränderung. Die Herrlichkeit. Natürlich sind wir etwas von dem Thema abgekommen, das weiß ich. Denn das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, können wir uns das vorstellen? Das Evangelium der Herrlichkeit ist mit der Freude, mit der Glückseligkeit unseres Gottes im Himmel zusammengebunden. Da ist eine Liebesidentität so vorhanden. Und er ist voll damit beschäftigt, die Glieder seines Leibes damit zu erfüllen. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, was uns seiner Gemeinde angeht und anvertraut und uns gegeben ist, das lässt keinen Vergleich zu. In diesem Evangelium liegen die tiefsten Herzensentschlüsse und Liebesgedanken des Vatergottes verborgen. Ungeahnte Schätze voll Lichtglanz und nie gekannten Reichtums. Ich habe bei mir hier geschrieben, wir sollten ein Lied singen, aber wir müssen uns das sparen, liebe Geschwister. Ich möchte jede Minute noch, die mir gegeben ist, ausgaben, um etwas davon zu sagen. Ich hatte reingeschrieben, solange mein Jesus lebt. Können wir uns in Gedanken singen und ablaufen lassen, aber wir fahren jetzt fort. Ein Evangelium, Herrlichkeit. Ein Evangelium, was alle Dimensionen menschlicher Vorstellung weit übertrifft. Liebens- und Lebenskräfte, die alle Zeitäonen in der Länge, in der Breite, in der Tiefe und Höhe des Universums durchdringen und verwandeln werden. So ist dieses Evangelium. Die ganze Gottesherrlichkeit ergießt sich hinein in seinem Sohn und von dort hinein in die Söhne. Das ganze Liebesbegehren Gottes, das kann doch ihm nicht egal sein, wohin das All steht. Und wenn die Frommen, auch die Heiligen, nicht zu keinem anderen Gedanken fähig sind, als dass Gott diese Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee sein lassen muss, dann haben sie von Gottes Liebesbegehren keine Ahnung. Dann sollen sie ja nicht von Liebe Gottes reden. Sie hat in uns nur begonnen als Anbruch. Und sie kann gar nicht anders. Erst dann aufzuhören, wenn jedes Teil der Schöpfung und jedes Wesen in die Herrlichkeit des Gottes und Vaters hineingestellt ist. Und wir dürfen nur der Anbruch sein. Die Erstlinge, die dazu fähig gemacht werden, dieses Programm hineinzubringen in das ganze All. Das ganze Liebesbegehren für sein erschaffenes All übergibt er dem Christus als ein gesetztes Haupt. Nicht nur Sprachgebrauchhaupt, sondern was mit dem Haupt zusammen ist, dass unten dran dann auch ein Körper, ein Leib entstehen wird. Und er hat dann organisches Leben mit dem Haupt. Nicht, dass sie irgendwo erlöst in einem Winkel im Himmel rumsitzen und Halleluja singen, sondern sie sind als Haupt, er ist als Haupt gesetzt. Und deshalb hat die revidierte Übersetzung, Elberfelder Übersetzung, den Begriff Haupt weggestrichen. Dahinter steht satanische Energie. Und das müssen wir einfügen, wenn die Übersetzer das nicht zustande bringen, was im Grundtext da geschrieben steht. Christus als das gesetzte Haupt über alles hinaus. Und er gibt es weiter an seine Glieder der Gemeinde, seines Leibes. Und die geben es weiter in den Himmeln der zahlreichen Bewohnerschaft, weiter den Erdbewohnern und allen Gefangenen in der Tiefe des Gerichtes und des Feuersees. Das Evangelium nimmt uns mit hinein. Nicht das, was ich euch sage. Das Evangelium. Das Ergebnis wird sein, dass einmal alles, das ganze All, verklärt und Leib Christi geworden sein wird. Leib Christi wird das All geworden sein. Epheser 1, Vers 10. Im Eigentlichen ist dieses Evangelium, was ist das? Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Und zwar für alle. Für alle ist es ein Geheimnis, die da hinein keine Berufung haben. Haben wir das verstanden? Für alle, die da hinein keine Berufung haben. Und da können wir predigen wie die Engel. Es kommt nicht an. Du kannst hunderte, und ich habe mich ja nur bemüht, ein ganzes Leben lang, dieses Evangelium hier im Erzgebirge zu bezeugen. Und dann fiel die Mauer, dann habe ich versucht, es in ganz Deutschland zu bezeugen. Ja, aber da ist jemand und dort, der Hans und die Minna und der Eduard und die Elfriede. Ja, außerhalb der Gemeinde des Leibes Christi kann ein solcher Inhalt nicht einmal erahnt, geschweige denn geglaubt und angenommen werden. Trotz jahrzehntelanger heilsgeschichtlicher Verkündigung. Die Gemeinde in Ephesus ist eine Vorzeigegemeinde. Und da schreibt er am Abschluss im 6. Kapitel folgende Verse. Ihr solltet mit anhalten oder mit aushalten, mit wachen und flehen für alle Heiligen. Jetzt wissen wir, was das sind. Das sind keine besonderen, sondern sind nur Leute, die Gott abgestellt hat. Nicht ihr eigenes Programm zu machen, sondern abgestellt für das Programm Gottes. Das ist die Tätigkeit. Wir werden jeden Tag daran erinnert, das mit uns machen zu lassen. Das mit uns machen zu lassen. Und dafür braucht es ein Ja und ein Einverständnis. Ja, flehen für alle Heiligen und auch sollten sie für den Apostel Paulus einstehen, dass ihm Rede verliehen werde im Auftun seines Mundes. Im Auftun seines Mundes, um mit Freimütigkeit Rede verliehen werde. Im Auftun seines Mundes. Also, dass wir nicht nur ein paar gescheite Worte machen, sondern das, was verkündigt wird, dass das auch bei der Gemeinde ankommt, verstanden wird. Manchmal sitzt man da unten und denkt, wovon wird eigentlich geredet? Ich komme zu keinem Schluss. Was will der liebe Bruder eigentlich vom Reden? Ich komme weder zum Anfang noch zum Ende. Ich weiß gar nicht, was er sagen will. Betet deshalb für die Brüder, die hier den Platz einnehmen. Aber jetzt kommt's. Weshalb sollen sie denn reden, damit sie gescheit und verständlich reden, irgendetwas von dem Herrn Jesus Christus? Es werde ihm Rede verliehen, um mit Freimütigkeit bekannt zu machen, das Kreuz Jesu Christi, dass er für alle gestorben ist. Wir sind ganz erstaunt. Nein. Das ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Es steht da, der Paulus soll den Mund aufmachen und so den Gedanken formulieren, und zwar, es geht hier um ein Geheimnis, nicht um ein, sondern um das Geheimnis des Evangeliums. Rundherum, das Evangelium von der Herrlichkeit, das müssen wir wissen, ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Nicht für die Menschheit und die Frömmigkeit, nein, ist ein Geheimnis, für welches ich, Paulus, ein Beauftragter bin und das noch in Ketten. Damit ist ja klar und eindeutig bezeugt, dass es bei diesem Evangelium nicht um eine Auswahl innerhalb der Auswahl geht. Ich kenne ja diese Formulierung in den Gemeinden, die Gemeinde noch einmal zerreißen. Für die, die nur ganz erkenntnismäßig richtig laufen und die anderen ganz woanders hingehören. Alle Heiligen, und ich habe Oder das Wort gibt uns ja den Hinweis, wenn es steht um alle Heiligen, dann sind sie auch alle dabei. Nicht die einen dorthin, die anderen dorthin. Bewahren wir das ein Geist, ein Leib. Und der Leib ist Glieder, Zellen sind das. Die haben eine Programmierung. Eine Programmierung in dem Leib des Christus hinein. Und er bleibt für immer dort drin. Bis das ganze Weltall auch nachgezogen ist und Leib Christi geworden ist. Das ist also eine ganz glückselige Botschaft von Gott freigegeben für jetzt und heute, für alle, die dazugehören. Nicht für alle Christen und Kirchenleute. Nein, 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 nein. Deshalb dann Hinweis, wir hatten ihn diese Tage schon mehrfach, Epheser 3, Vers 18, auf dass ihr völlig, nicht nur. Ich habe Brüder kennengelernt, die haben gesagt, ach, in der Himmelstür hinten, wenn dann noch eine Spalte ist, dass ich dran reinrutsche, den letzten Platz reicht für mich. Auf dass ihr alle, ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen. Nicht nur dieses Häuflein hier in Neudorf, sondern wenn es um Heilige geht, sie das erfassen. Was sollen sie erfassen? Was sollen sie erfassen? Dass sie Vergebung ihrer Sünden haben? Nein. Da steht, damit ihr alle, damit ihr die alles durchdringende Liebesenergie Gottes erkennt. Die alles durchdringende Liebe Gottes erkennt. Die jede Wissensvermittlung, noch einmal, wenn ihr es nicht gemacht habt, macht es. Die Liebe ist nicht höher als die Erkenntnis. Das ist unwahr. Deshalb muss das Wort korrigiert werden. Die Liebe ist höher als jedes Wissen. Jede Information, aber nicht höher als die Erkenntnis. Weil die Erkenntnis, ich sage es nochmal, das liebesmäßige Einswerden ist mit Christus wie eine Frau und Mann durch Hingabe, zwecks Zeugung göttlichen Lebens in uns. Erkenntnis. Sie ist gewaltig und sie kann nie gegen die Liebe ausgespielt werden. Und wir ringen, du und ich, ringen um das Erfülltwerden mit Erkenntnis seines Willens, dass wir eins werden und endlich einmal zugeben, ja, wenn ein Wille geschehen darf und soll, dann soll es sein Wille sein. Da steht es ja da, alle Dimensionen der Länge, der Breite, der Tiefe und Höhe wird ausgefüllt, wird völlig ausgefüllt. Der erste Weg, wenn wir von Christus erfüllt sein wollen, ist, dass wir erst einmal erkennen. Erleben wir das noch? Zum Staunen habe ich Jahrzehnte überlesen. Mir ist etwas so gegangen, Jahrzehnte überlesen. Also, dass wir erkennen und dann erfassen und dann völlig erfassen, dann lasse ich alles zurück. Dann hat wirklich eins den Vorrang vor allen anderen. Dem unausdenkbaren Reichtum, der unermesslich ist, der Christus in uns. Und wir brauchen, und das brauchen wir nicht zu wissen, sagen mir immer wieder junge Geschwister. Nein, Johannes, brauchen wir nicht zu wissen. Und die junge Generation, fromm bis hinter die Ohren, aber ohne wahres Leben aus Gott und ohne wahre Gotteserkenntnis. Ich habe die allerbetrüblichsten Erfahrungen gemacht. Es geht hier im Text nicht um den Einzelnen, sondern wirklich um alle Heiligen und Auserwählten. Ob wir uns wohl bei der mühsamen Arbeit des Heiligen Geistes mit uns hineinbinden lassen, oder haben wir es nur mit uns zu tun und sind permanent nur mit uns beschäftigt, Konsum auf der Ebene irdischen und auch geistlichen Lebens. Oder denken wir einmal daran, haben wir auch gelesen, Gott hat die verschiedensten Wortdienste gegeben. Sind sie wirklich verschieden? Was heißt verschieden? Der eine predigt über das und der andere über das? Nein, nein, das meint der Heilige Geist nicht. Verschieden im Auftrag. Propheten, Apostel, Evangelisten, Botschaft, Hirten und Lehrer. Buntfarbig, alle fünf. Was haben sie für Zielsetzung? Weshalb hat Gott sie gegeben? Wie sind sie eingesetzt? Auf das alle Heiligen, so steht's da, vollendet werden. Alle Heiligen, das heißt, der gesamte Wortdienst ist zugeschnitten auf die Rettung und Vollendung dieser Glaubensgemeinde. Nichts anders. Und wer sich hier herstellt und redet und predigt was anderes, der soll runtergehen. Verstehen wir? Wir sind hier kompromisslos, weil wir nicht Typen hier das Podium erlassen wollen, die nur sich selbst produzieren und irgendetwas, die nicht gebunden sind an diesen von Gott gegebenen Auftrag zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des zukünftigen Dienstes, zum zielgemäßen Aufbau des Leibes Christi. Nicht die Christianisierung der Völker, bis alle hinangelangen. Also hier geht es um die Eingliederung, eigentlich um die Einrenkung aller Glieder an der von Gott bereitgestellten Funktion. Und zwar nicht als Embryo und Säugling, sondern in der Ausgestaltung des in ihm wohnenden Christus als erwachsenen Mann. Und das habe ich euch ja auch gesagt. Ich wünschte, dass Ströder hier tiefgreifend geirrt hat, wenn er sagt, die Gemeinde Gottes wird in den Windeln sterben. Was heißt das? Dass die Gemeinde Gottes nie dorthin gefunden hat, wozu sie eigentlich von Gottes Herzen Sehnsucht gedacht und geplant ist. In den Windeln sterben. Und Billy Graham hat einmal gesagt, wir brauchen 10%, menschlich gesagt, um einen Menschen vom Glauben zu überführen. Aber 90%, um ihn in der Gemeinschaft der Heiligen zu bewahren. Und das ist es ja. Heute sind die Gemeinden nur auf Tour, Leute reinholen, interessant zu machen. Aber wozu wir eigentlich gedacht sind, und wenn es dann ins paulinische Evangelium hineingeht, wo gestorben wird, tiefgründig gestorben, da sind sie alle zur Tür raus. Die wollen sich ja im Evangelium auch selbst darstellen. Ja. Mir, sagt Paulus an alle Heiligen, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Da hat er diese ganze Sorte zusammengebunden. Und da ist er der Tiefste. Also der Grund, den er ist der Tiefste hier. Der Sünde. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, nicht unter Israel. Ich könnte fast zittern, dass das die Verkündiger nicht begreifen und lernen. Unter den Nationen, den unermesslichen, nicht zu Ende denkenden Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen. So steht's da. Als Evangelium zu verkündigen. Mit der Zielsetzung, damit alle erleuchtet werden. Nicht die Welt draußen, sondern um die Glieder des Christus erleuchtet zu werden, weil, wenn sie gläubig werden, kein Licht darüber gegeben ist. Und deshalb bedarf es, hat der Paulus gesagt, zusätzlich Geist, nicht den Heiligen Geist, den haben wir ja, zusätzlich Geist, damit uns erleuchtete Augen des Herzens gegeben werden, einen Geist der Hüllen hinwegnahme, dessen in eine Dimension zu schauen, was der Vater für uns geplant hat. Und wir können hier predigen, das weiß ich schon. Wir tun es ja in der ganzen Abhängigkeit, die Brüder hier. Aber, liebe Geschwister, wenn in diesem Jahr, wo wir uns nicht wiedersehen, wenn Gnade Gott schenkt nächstes Jahr, da muss in uns manches vom Wort her laufen. Wir können nicht warten bis übers Jahr, sondern Gott hat die Fähigkeit in uns hineingegeben, damit wir diesen Kanal der Gottesenergie anzapfen und die Herrlichkeit in uns hinein ausgestalten lassen. Ihr wisst, ich ringe mit jeder Faser meines Herzens, mit jeder Faser, mit jeder Zelle, um dieses wunderbare Programm unter den Nationen, diesen unausdenkbaren Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen, um alle zu erleuchten. Worum geht es denn da, dass die Frommen überall Licht haben sollen? Das steht alles da. Anschließend. Das ist nicht, ist das das Bemühen der Brüder in der Verkündigung in den vergangenen Jahrhunderten gewesen? Ein riesenhafter Mangel. Und dass Gott kurz vor unserer Vollendung nochmal Licht gibt, dass dieses Evangelium verkündigt und geglaubt wird, das ist ganz große Gnade. Das hat es in Jahrtausenden nicht gegeben. Da hat Gott jetzt nochmal Licht gegeben. Und um was geht's denn da, damit alle erleuchtet werden? Da geht es, worin sollen denn die Heiligen Licht bekommen? Da geht es um die Verwaltung eines Geheimnisses. Ach, da wird ein Geheimnis verwaltet. Eine Verwaltung, eine Ökonomia innerhalb der Zeitgeschichte hat er reingeschoben mit seiner Gemeinde. Da läuft nicht nur das Geheimnis des Leibes Christi, sondern auch das Geheimnis einer Verwaltung. Da wird etwas verwaltet, da muss der Haushalter, den Gott eigentlich gesetzt hat, ja Bescheid wissen, was er da zu verwalten hat. Verwaltung des Geheimnisses, das hält gar nicht wieder auf. Ein Geheimnis, jetzt geht's weiter, gilt es zu erkennen, was der Christus seinen Gliedern bekannt gemacht hat, um es zu walten. Und jetzt sagt er's, jetzt macht er die Tür auf. Worin besteht denn die Verwaltung des Geheimnisses? Eine ganze Verwaltung, wo nur Geheimnisse ablaufen. Verborgene Dinge, die Gott nicht freigegeben hat für die ganze Welt, weil die nicht dran ist, sondern für die, die es betrifft. Und zwar das von den Äonen an verborgene Geheimnis in Gott, der das ganze All erschaffen hat. Und jetzt kommt ein Wort, was ich kaum über die Lippen bringe. Jetzt aber, jetzt und heute, ist es seinen Heiligen bekannt. So, gehen wir nochmal runter. Morgen früh in den Kirchen und Gemeinschaften und fragen mal nach. Da sagen die, von welcher Welt kommt denn ihr? Keine Information, ist gar nichts da. Und das ist so grundlegend, so unwidersprechlich hier in der Schrift dargelegt. Jetzt aber durch die Gemeinde bekannt gemacht. Das soll nicht nur gehört werden, das soll nicht nur verstanden werden, das soll dann auch bekannt gemacht werden, verkündigt werden, Gedanken in Sätze, in Schallwellen umgesetzt werden. Weshalb? Die Fürstentümer und Gewalten, die Kosmokratoren, die Engel und Geistlichkeiten der Himmelswelt, die können nicht hier reinschauen, was wir glauben und festhalten. Aber das, was sie sehen und hören, das kriegen sie mit. Und nun soll die Gemeinde dazu gesetzt sein, das bekannt zu machen, das Geheimnis, dem anderen mitzuteilen. Sagen wir, Henry oder Minna, hast du schon mal was gehört? Du, das sind Gottesgedanken. Können wir mit den anderen überhaupt noch ein Wort davon reden? Haben wir jemanden, der zuhören kann?
Liebe Geschwister, es wird verkündigt, es wird ausgesprochen, es wird bekannt gemacht. Und ihr denkt, ihr seid die Einzigen, die hier heute abzuhören. Da habt ihr euch getäuscht. Da hören viel mehr zu, als wir erahnen können. Wo denn sonst, wenn wir heute und jetzt schon, heute jetzt schon gesetzt sind, zur Bekanntgabe von der Weisheit Gottes und seines Evangeliums an diese Schöpfungsebene, wo denn sonst, wo sollen sie denn sonst reinhören? In die Gesetzespredigten brauchen sie nicht reinzuhören, weil sie die Veranlassung sind vom Gesetz. Aber dort, wo ihnen über das Evangelium ein Weg der Rettung aufgezeigt wird, dort sind sie da. Also uns geht es nicht so wie Süddeutschland, der nachts in den Kirchen den Geistern gepredigt hat. Das wollen wir nicht. Versteht ihr? Wer hat es gemacht? Oettinger. Oettinger. Die hatten noch. Und den Mann war auch gegeben. Nicht nur nachts, sondern auch während der Predigt sonntags. Diese Mächte in einer gewissen Gestalt in den Winkeln der Kirche sichtbar vor sich zu haben. Bei Blumhardt war es genauso. Ist unser Leben damit beschäftigt? Werden wir von diesen Kräften gesteuert und erfüllt? Kräfte des Evangeliums. Ist das der Ausdruck und die Darstellung vor Engeln und Menschen? Es gibt keine größere Kraft und Energie, um aus dem Staub der Sünde und Sterblichkeit in das Strahlbild des Sohnes Gottes hinein verwandelt zu werden, als dieses herrliche Gottesevangelium. Wir können alles vergessen, wir können sowieso nicht alles behalten. Und jetzt im Alter muss man so viel aufschreiben, sonst rutscht alles durch. Aber das sollten wir mit nach Hause nehmen. Das Evangelium der Herrlichkeit, was es beinhaltet, wozu wir gesetzt sind. Kein Sterblicher innerhalb der Generation und das noch von vor allen Äonen in Gott gehütet Geheimnis seiner Gemeinde durfte auch annähernd jemand hineinschauen, was da Gott verborgen gehalten hat. Nämlich eine herausgerufene Schar, die den Leib des Christus bildet, die für die gesamte Schöpfung, für das gesamte Weltall zum Hoffnungsträger bestimmt ist, ihnen das gleiche Gottesleben zeugend zu vermitteln. Können wir deshalb die Absicht Satans verstehen? Ich muss den Gedanken noch einfügen. Was ist die Absicht Satans? Was ist die Absicht Satans? Dass gerade dieses Evangelium verdunkelt, verstellt, mit falschem Licht überdeckt wird, damit ja nicht der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit im Angesichte Christi in den Herzen seiner Auserwählten aufleuchte. Ist es das verständlich? Weil es ja gar keine andere Kraft gibt, uns hineinzustellen. Bietet er alles auf, verfügbar, um die Heilige nicht hineinschauen und heranwachsen zu lassen. Überströmend fließt der Reichtum des Christus in die Herzen seiner Glieder. Und kein geschöpfliches Gefäß kann diese Fülle ausmessen und in Bahnen lenken. Es fließt einfach über und erfüllt wirklich unsere Herzen und zuletzt das ganze Universum. Es kann gar nicht anders sein. Die Sehnsucht ist einfach dazu ausgesetzt, dass wir gar nicht alleine bei unserem Christus sein könnten, ohne die anderen auch ins Licht und Leben führen zu können. Habe ich nicht geschworen, dass die Erde voll werde mit Erkenntnis Jahwes, wie das Wasser das Meer bedeckt? Wie konnte das auserwählte Volk Israel sich von dieser Wolke und Herrlichkeit abwenden? Wie konnte es sein? Und sich für die Decke der Dunkelheit entscheiden,
Auch solches ist uns als Gemeinde als Warnung und Vorbild geschrieben, damit wir nicht dieselben Fehler wiederholen und deswegen die Gegenwart und Herrlichkeit aus unserem Leben weicht. Kennt ihr Menschen? Ich kenne viele. Nach 65 Jahren auf diesem Glaubensweg habe ich viele Menschen kennengelernt, die Gott gesetzt hatte und wo die Herrlichkeit aus ihrem Leben gewichen ist. Und diese Herrlichkeit besetzt göttliche Energie und hat das Vermögen, uns zu verwandeln und zu verändern hinein in das Strahlbild seiner Herrlichkeit. Ich schließe mit dem Wort aus 2. Korinther 3, Vers 18. Kennt ihr alle? Wir alle. Hans, ja, werde ich jetzt erinnert. Wir alle, darüber haben wir ja gesprochen. Nicht du und ich und der, sondern wir alle, die wir dieser Gemeinde zugeordnet sind. Was machen wir? Wir schauen und blicken mit aufgedecktem Angesicht. Was heißt das? Mit Wille, mit Hingabe, mit Konzentration, mit Leidenschaft, nicht die Welt und ihre Bezauberungen an und ihre Programme, sondern die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden, indem wir anschauen, verändert. Das ist Automation. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Aber zur Verfügung stellen und unser Leben ausrichten, blickmäßig ausrichten auf diese unbegreifliche und doch strahlende Herrlichkeit des Christus, verändert uns. Wir werden verändert, verwandelt von einer Klarheit und Herrlichkeit zur anderen. Durch den Geist, der in uns wohnt und uns gegeben ist. Herrlichkeit. Wir haben ein klein wenig verstanden und halten nicht auf, bis der Herr, der Christus und der Geist in uns in seine Herrlichkeit völlig gestaltet und vollendet haben wird. Er ist und bleibt treu. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein göttliches Vermögen, dass du nicht nur Worte machst, sondern sie auch umsetzt. Und dass du in deiner Herrlichkeit du konntest gar nicht allein bleiben. Du hättest es nicht aushalten können. Du wärest verglüht in deiner Liebe. Und deshalb hast du neben dich auch deinen Sohn herausgestellt und mit deinem Sohn eine Schöpfung gebaut. Aber sie war ja fallfähig. Und du gingst mit ihr einen langen Weg, bis dann dein Christus als die volle Bezahlung aller Schuld und Sünde des Kosmos am Kreuz das Opfer gebracht hat. Und seit dieser Zeit fängst du, Vater, an, Menschen aus der Dunkelheit und Finsternis, aus der Versklavung und Bindung wieder herauszuführen. Du hast es damals getan mit den Erstlingen in deinem Volk. Und dann hast du dein Volk gehen lassen in der Eigenwilligkeit, unter die Nation zerstreut zu werden und hast ein Geheimnis hineingeschoben und für uns nicht zu fassen, dass wir in diesem Geheimnis Gegenstand und Ausführung deiner Gottesgedanken sind, sein dürfen. Wir fallen eigentlich mit unserem ganzen Sein auf dem Boden, weil wir die Herrlichkeit nicht ertragen können. Und du lässt sie uns jeden Tag neu durch dein Wort entfalten. Du leuchtest in uns auf, dass wir gar nichts anderes mehr vordergründig sein und denken wollen, als du in uns. Die Hoffnung der ganzen Herrlichkeit.
Wir danken dir noch einmal, dass du uns hast diese Tage hier zusammen sein lassen. Und dass niemand schlimm krank geworden ist und auch wir so heil durch diese Tage hindurchgekommen sind. Du hast uns auch schönes Wetter geschenkt, dass wir frei und glücklich atmen konnten. Du hast uns rundherum wohlgetan und hältst nicht auf, uns zu erquicken, wohlzutun, nach Geist, Seele und Leib. Und jetzt ringen wir darum, dass du deine Gemeinde doch vollendest. Wir können es gar nicht erwarten, dass es endlich weiter, dass es losgeht, dass es weitergeht. Und dass du nicht nur deine Gemeinde dann bei dem Christus hast, sondern mit ihm zusammen alle Verheißungen in Erfüllung gehen lässt. Atemberaubend, was du uns vermittelst und du es auch versiegeln willst, damit wir es nicht vergessen und bei Gelegenheit wir erinnert werden, wozu wir gedacht und gemacht sind. Lieber Vater, wir ehren und verherrlichen dich im Namen deines Christus durch den in uns wohnenden Heiligen Geist. Amen.
Amen.